Frau Wiebe, welches war das Thema dieser Konferenz?
Ja, hallo meinerseits. Wir haben mehrere Themen ausgesucht, da die Bedürfnisse sehr vielfältig sind. Am Dienstagnachmittag hörten wir einen Vortrag von Herrn Roberto Ledesma über das Thema die heutige Rolle eines Lehrers in der Gesellschaft und wie können wir Spuren hinterlassen. Und am Mittwochvormittag hatten wir das Vorrecht, zwei Redner aus Deutschland zu empfangen, Herr Hilbert Mayer und Frau Carola Junghans, die uns über Kompetenzstufenmodelle und Rollenreflexion als Lehrkraft referiert haben.
Welche Schulen waren zugegen?
An dieser Konferenz nahmen folgende Schulen teil. Zuerst mal Collegio Alemán Concordia, die die ganze Fortbildung organisiert hat. Dazu kamen Collegio Friesland, Collegio Volendam, Tres Palmas und zusätzlich wurden die Schulen Collegio Goethe aus Asunción, El Sendero aus Sommerfeld, Primavera aus Bergtal und Amanecer aus Durango eingeladen, die auch mit Vertretern dabei waren.
Das Programm sah ganz vielfältig aus. Erzählen Sie doch einmal davon.
Zu dem Inhalt kompetenzorientierter Unterricht wurde zuallererst die Arbeitsdefinition Kompetenz erklärt und danach mit fachliches Kompetenzstufenmodelle erweitert. Ein Lehrer darf ruhig stolpern über das, was nicht gelingt. Danach ergibt sich die Gelegenheit, sich selber die Fragen zu stellen. Was tue ich? Wieso tue ich das so? Was kann ich anders tun, um ein effektives Lernfeedback zu erhalten? Erfahrungskrisen treiben den Professionalisierungsprozess voran.
So ein Kongress oder Lehrertagung hat normalerweise ein wichtiges Ziel. Welches war es?
Das Ziel Nummer eins von so einer Tagung ist Fortbildung. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück. Außerdem begegnen wir Kollegen aus anderen Schulen, kennen ihre Realität, tauschen Gedanken aus und verbringen eine segensreiche Zeit gemeinsam.
Und Sie als Direktorin der Concordia-Schule, was nehmen Sie persönlich und für die ganze Schule nach so einer Tagung mit?
Es ist wichtig, die Lernziele im Blick zu halten. Kinder lernen mehr von dem, was du bist, als von dem, was du lehrst.
Ich bin hier im Gespräch mit Beate Penner, die Direktorin von Collegio Friesland. Und Sie sind hier an diesen zwei Tagen bei der Tagung dabei gewesen. Was nehmen Sie von so einer Lehrertagung mit, Frau Penner?
Ja, konkret einige Gedanken zu den diversen Vorträgen, die wir hatten. Also es ging darum, uns wieder darauf zu fokussieren, wo stehen wir mit unseren Schulen im 21. Jahrhundert. Da nehmen wir einige Gedanken mit, dass wir unsere Rolle klar haben müssen, dass wir im Fokus halten müssen, worum es in unseren Schulen geht und dass wir als christliche Privatschulen einen großen Auftrag auch in den Schulen unserer Umgebung haben, das heißt in den Nationalschulen. Dann aus einem Workshop, der jetzt speziell für Leitungspersonen gegeben wurde, nehme ich den Gedanken mit, wie wichtig es ist, dass wir als Leiter, aber auch in Hinsicht auf das ganze Lehrerteam, dass wir motiviert sind für unseren Job als Lehrer, aber auch fokussiert und dass das immer Hand in Hand gehen muss. Es nützt nicht viel, wenn wir nur motiviert sind und unsere Leiter nicht an der richtigen Mauer angestellt haben. So, Motivation und Fokussion auf das, wohin wir wollen, auf unsere Ziele, muss immer Hand in Hand gehen.
Und warum sind solche Fortbildungen wichtig für uns als Lehrer und für die Direktoren?
Ja, ich könnte viele Gründe nennen, ich wäre jetzt mal zwei. Einmal ist es immer wieder wichtig, sich fortzubilden, sich gegenseitig anzuspornen, in der Lektüre dran zu bleiben, Vorträge zu horchen, neue Ideen zu bekommen und auch manchmal sind es gar nicht so viele neue Ideen, sondern es sind Sachen, die wir eigentlich wissen, aber die irgendwie in Vergessenheit geraten und wir werden wieder daran erinnert. Ja? Das ist bei diesen Fortbildungen so sollte es sein. Und die andere Seite ist eben das Treffen mit Kollegen, der Austausch in den Pausen ist meines Erachtens genauso wichtig wie die Fortbildungen. Zu hören, wie geht es an anderen Schulen, was hat man da für Probleme, für Herausforderungen, was kann man von ihnen lernen. Also der Austausch ist für mich auch ausschlaggebend bei solchen Tagungen.
Können Sie unseren Zuhörern einmal erzählen, wer Hilbert Meyer ist?
Ja, das können andere natürlich besser, aber ein bisschen kann ich erzählen. Ich bin inzwischen schon 81 Jahre alt. Ich war Lehrer an einer Volksschule in Oldenburg in Niedersachsen, in Deutschland. Damals gab es noch Volksschulen, inzwischen sind daraus Hauptschulen oder Gesamtschulen geworden. Dort habe ich 3 Jahre lang unterrichtet. Ich bin Lehrer geworden, weil ich im Kindergottesdienst helfen musste und immer den Kindern Geschichten erzählen musste. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, oh, vielleicht kannst du auch Lehrer werden. Das habe ich 3 Jahre lang ausprobiert und dann habe ich überlegt, dass ich doch noch mal weiter studieren will. Ich hatte nur 5 Semester an der Pädagogischen Hochschule. Ich habe dann noch mal studiert und habe eine Doktorarbeit geschrieben und dann habe ich mich beworben auf eine Professorenstelle für Schulpädagogik und da konnte ich das, was ich als Lehrer gelernt hatte, gleich sehr gut anwenden und ich habe mich immer bemüht, Bücher zu schreiben, die verständlich sind. Und so haben mir das einige Leser auch zurückgemeldet. Sie sagten, die anderen Bücher, die sind vielleicht viel klüger, aber dich habe ich wenigstens verstanden. Und das ist für einen Pädagogen ja auch wichtig. Der sollte sich immer bemühen, dass das, was er sagt, verstanden wird.
Und wenn ich richtig verstanden habe, sind Sie jetzt zum 2. Mal in Paraguay. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt wieder hier sind?
Ich bin sogar schon zum 3. Mal hier. Ich war 2013 das erste Mal hier und das ist so gekommen. Ich habe in Kiel einen Masterstudiengang mit betreut, in Kiel an der Universität in Deutschland. Und der Masterstudiengang hieß Schulmanagement und dort wurden Schulleiter ausgebildet. Und bei dem einen Seminar war ein Begrüßungsabend und mir gegenüber saß ein junger Mann und er sagte, Herr Meyer, können Sie meine Masterarbeit betreuen? Ich bin Ernst Eitzen, ich komme aus dem Gran Chaco in Paraguay. Ich hatte noch nie vorher gehört, dass es den Gran Chaco gibt, jetzt weiß ich das. Und ich habe also seine Arbeit betreut und danach kam die Frage, Hilbert, könntest du auch mal zu einer Lehrerfortbildung nach Philadelphia kommen? Das habe ich sehr gerne gemacht. In Philadelphia ist die kleinste pädagogische Hochschule, die ich jemals gesehen habe. Sie hat 45 Studierende und das hat großen Spaß gemacht. Und die Studentinnen, das sind ja inzwischen weitgehend Frauen, junge Frauen, die unterschieden sich eigentlich in nichts von den Studentinnen, die ich im selben Semester in Oldenburg bei mir in der Universität vor mir hatte. So dass es mir sehr leicht fiel, dann auch in Fernheim auf Deutsch, also in Philadelphia auf Deutsch, Ausbildung von Studierenden und von Junglehrern zu machen.
Sie haben ja hier in Asunción einen Vortrag gehalten und heute Nachmittag fahren Sie zum Chaco. Was werden Sie dort machen?
Ernst Eitzen, der uns eingeladen hat, hat gleich dafür gesorgt, dass wir sehr viele verschiedene Dinge machen. Wir werden als erstes mit den Junglehrerinnen 1,5 Tage lang arbeiten. Da geht es stark auch um Unterrichtsmethoden. Und immer geht es um den Teil Reflexion der Lehrerinnenrolle. Das ist das, was heute Vormittag auch Thema war bei den Lehrern. Es gibt eine Theorie dazu, die heißt, Lehrer, jeder Mensch, aber Lehrer auch, hat implizites Wissen. Man trägt etwas mit sich herum, ohne dass man es sich genau klar gemacht hat. Und beim Unterrichten, beim Handeln im Unterricht spielt das dann eine Rolle. Und deshalb sagen wir, wir müssen als erstes darüber nachdenken, was schleppe ich eigentlich noch aus meiner Schülerzeit an Erfahrungen mit mir rum und wie prägt das mein Handeln als Lehrerin, als Lehrer im Unterricht. So, das werden wir sowohl mit Junglehrern machen, wie auch mit den Studierenden. Und bei den Schulkollegien in Loma Plata und in Philadelphia und in Neuland werden wir dasselbe machen, was wir hier auch gemacht haben, nämlich eine Fortbildung zum Thema kompetenzorientierter Unterricht. Außerdem gibt es dann noch eine Fortbildung mit Schulleitern und da geht es nur um die Frage, was müssen Schulleiter tun, um Lehrern zu helfen, sich gut weiterzuentwickeln.
Gut, dann kommen wir auch schon zum Thema, was Sie heute gerade angesprochen haben. Kompetenzorientierter Unterricht. Was können Sie kurz einmal sagen, was ist ein kompetenzorientierter Unterricht?
Das englische Wort dafür heißt Outcome-Based Education. Das heißt am ergebnisorientierte Unterrichtsarbeit, Erziehung. Das heißt, es geht nicht mehr darum, genau festzulegen, welches Wissen vermittelt der Lehrer, sondern genauer zu gucken, welches Können entwickeln die Schüler, indem sie mit dem Lehrer zusammenarbeiten. Also Kompetenzorientierung heißt, genauer gucken, was kommt wirklich heraus. Und nicht nur Wissen vermitteln, sondern Können aufbauen. Competency auf Englisch, daher dann das Wort Kompetenzorientierung.
Und Sie haben auch gesagt, dass dieses Reflektieren, das Nachdenken heutzutage in Nöten steht. Und das merken wir so hier in Paraguay an unseren Schulen. Was können wir als Schulen tun, damit unsere Kinder, unsere Schüler, Studenten ein kritisches Denken bekommen oder dass dies gefördert wird?
Ja, das ist ganz schwierig. Es funktioniert ja nicht so, dass der Lehrer dem Schüler sagt, nun sei mal kritisch. Die Schüler müssen selbst das Bedürfnis haben, kritisch zu denken. Und es ist immer bequemer, sich anzupassen an die Mehrheitsmeinung. Aber wir haben die europäische Tradition der Aufklärung. Da gibt es das wichtige Wort der Mündigkeit. Eine Persönlichkeit ist gereift, wenn sie mündig ist. Und das heißt, sie verantwortet selbst, was sie tut und was sie nicht tut. Das ist unser Bildungsideal. Wir wollen Schüler entwickeln, die selbst verantworten. Die müssen nicht immer kritisch eine andere Meinung haben. Sie können ja auch sagen, das ist jetzt genau richtig, was irgendjemand entschieden hat. Aber sie verantworten es eben selbst. Und das ist unsere europäische Tradition, da unterscheiden wir uns ja auch stark in China. In China ist das oberste Ideal ein Schüler, der akzeptiert, was die Gemeinschaft, in dem Fall die Kommunistische Partei, entschieden hat und kollektiv dem folgt. Und wir sagen, nein, das ist zu gefährlich. Wir sind dafür, dass der Einzelne selbst das verantwortet, was er tut und sich nicht versteckt hinter der Gemeinschaft. Das und der kompetenzorientierte Unterricht, über den ich heute gesprochen habe, der versucht genau das. Ich hatte in dem Vortrag gesagt, es geht nicht nur darum, Skills, also einzelne Techniken zu vermitteln, sondern es geht immer darum, ein vollwertiger, engagierter, sozial verantwortlicher Mensch zu werden. Und ich bin gerne hier in den Gran Chaco und auch hier ans Colegio Concordia gekommen, weil ich aus den früheren Besuchen weiß, dass dieser hohe Anspruch an die Bildung der Schüler hier schon sehr gut realisiert wird. Ich bin in meinen vielen Jahren inzwischen auf jedem Kontinent in der Schule im Unterricht gewesen. In China, in Japan, in Neuseeland, in Russland, in Europa sowieso, in Kanada. Und es ist keineswegs selbstverständlich, was ich eben gefordert habe. Es gibt viele Schulen, an denen wirklich noch einfach nur vorne der Lehrer steht und sagt, so wird's gemacht. Und wer das gut nachmacht, kriegt dann die besten Noten. Das ist nicht unser Verständnis. Ich gucke mir die Entwicklung hier in Paraguay, soweit ich das so schnell verstehe, natürlich auch an. Ich sehe mit Freuden, dass offensichtlich Die Mennoniten, die ja hier vor 90 Jahren nach Paraguay gekommen sind, sich auch stärker politisch engagieren. Es gab einen Kandidaten, der sich beworben hat um das Präsidentenamt. Das war vor 10 Jahren, glaube ich, noch nicht möglich. Inzwischen ist das möglich. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Und diese Integration in den Staat Paraguay kann ja nur funktionieren, wenn das mündige mennonitische Schüler aus dem Gran Chaco sind, die sagen, ja, ich übernehme Verantwortung für mich und für das ganze Land.
Gut, dann sprechen wir auch schon von eins von den letzten Büchern, die Sie geschrieben haben oder mit Hilfe anderer Autoren, Bildung gegen Spaltung, Ungleichheit der Bildungschancen. Und das gerade passiert in unserem Land. Es gibt so große Unterschiede von Bildungschancen. Gestern haben wir gehört, dass wir eins von den Ländern sind, die unter Haiti stehen. So schlecht ist das Bildungssystem von Paraguay. Jetzt würden wir gerne einmal wissen wollen, was haben Sie in diesem Buch geschrieben, damit es vielleicht irgendwie uns als hier, als Paraguayer helfen kann?
Ja, zunächst zum Analyseteil. Nicht nur in Paraguay, auch in Deutschland gibt es erhebliche Probleme. Wir haben einen Teil von Schülern, die sehr gut vorankommen, das sind die Gymnasiasten, die auch eine gesicherte Zukunft haben. Aber wir haben für ein so reiches Industrieland wie Deutschland eine beschämend hohe Quote von Schülern, die ohne Abschluss, ohne ein Zertifikat die Schule verlassen. Es sind jedes Jahr 50.000 Schüler. Die kosten langfristig betrachtet Milliarden Euro, weil das auch genau die Schüler sind, die langfristig keinen Beruf erwerben und irgendwann dann immer vom Staat unterstützt werden müssen. Und das Problem ist in Deutschland groß und ich höre jetzt von Ihnen, in Paraguay ist es noch größer. Das wundert mich nicht. Es ist klar, es ist hier ja auch eine Nation, die noch im Aufbau ist. Das wissen Sie alles genauer als ich. Was muss passieren? Es gibt einen schönen Satz, jeder Schüler ist wertvoll. Auch der mit Problemen. Auch der, der einen inklusiven Unterricht benötigt. Und wir müssen alle mitnehmen. Und wie macht man das? Ja, indem im Unterricht nicht alle dieselben Ziele erreichen müssen. Ich muss Unterricht konstruieren, wo auch leistungsschwache Schüler gut weiter mitarbeiten können. Es gibt einen Begriff, den ich eben im Vortrag benutzt habe, der lautet, jeder Schule muss in die nächste Zone seiner Entwicklung geführt werden. Leistungsschwächere bewegen sich auf einem niedrigeren Niveau, aber die haben es genauso verdient, dass sie angesprochen werden. Sie sollen und dürfen nicht scheitern, sie müssen Erfolgserlebnisse haben. Und ein Dilemma, was für uns Lehrer, Lehrerinnen besteht, ist das, wie bewerte ich das dann? Eine Lehrerin in Oldenburg hat mal so gemacht, sie hat gesagt, bei der nächsten Klassenarbeit geht es nicht darum, wer absolut die meisten Punkte hat, sondern da geht es darum, wer sich am meisten weiterentwickelt hat von seinem Anfangsvermögen her. Also wer hat mehr dazugelernt. Und plötzlich hatten die Schüler, die vorher immer nur die sehr schlechten Noten hatten, eine 5 oder 6 bei uns, die hatten plötzlich eine 2 und eine 1. Und es gab eine große Diskussion bei den Eltern. Die leistungsorientierten Eltern, Väter, Mütter, sagten, das geht doch nicht, mein Sohn kann das doch alles und jetzt kriegt er hier eine 5, weil er so wenig dazugelernt hat, er konnte doch schon alles. Das ist ein Dilemma der Schule. Wir wollen gerecht sein, aber Gerechtigkeit in der Schule heißt nicht, jeden gleich zu behandeln, sondern ich muss jeden unterschiedlich behandeln und trotzdem versuchen, die Klasse zusammenzuführen. Da hat die Schule eine sehr große soziale Verantwortung. Es ist die letzte Institution, wo man noch alle aus einer Nation in einer Klasse zusammenführen kann.
Gut, Herr Mayer, und zum Schluss würde ich gerne noch einmal, dass Sie uns erzählen, Sie haben gesagt, ein Lehrer soll wie ein Igel sein. Warum ist es so?
Ja, ne, ich weiß nicht, wie die Tiere, die auch so stachelig sind, hier in Paraguay heißen. Auf jeden Fall gibt es in Europa den Igel, ein kleines, sehr niedliches Tier mit sehr viel Stacheln. Und dieser Igel hat die Spezialität, wenn ein Feind kommt, ein Fuchs oder sonst wer, dann rollt er sich ein und dann ist er eine stachelige Kugel und die Tiere können ihn nicht fressen. Er kann sich also sehr gut verteidigen, aber er ist nicht aggressiv. Und deshalb sage ich, der Igel ist mein Symbol für den Lehrerberuf. Auch ein Lehrer, eine Lehrerin sollte immer pazifistisch sein, also sehr friedfertig sein, nicht aggressiv gegen einzelne Schüler sein, aber jeder Lehrer und jede Lehrerin hat das Recht und die Pflicht, sich auch zu verteidigen. Man muss sich nicht alles bieten lassen, was Schüler tun, schon gar nicht alles, was Eltern manchmal tun. Ich habe schon gehört, auch in Paraguay wird es teilweise schwieriger. Es gibt immer mehr Eltern, die sehr genau kontrollieren, ob ihre Kinder auch besonders gefördert werden. Das ist in Deutschland dasselbe. Die Rechtsanwälte verdienen viel Geld damit, dass sie Lehrer verklagen und sagen, hier, ihr habt den nicht genug gefördert und so weiter. Eine sehr ungute Entwicklung. Und dagegen sage ich, ja, ein Lehrer muss pazifistisch sein. Er darf nicht gewalttätig werden gegen Schüler, das ist ja klar, aber er muss sich auch verteidigen können.